together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker. Heute hat uns der Andreas besucht, oder besucht uns eigentlich immer noch. Hallo Andreas.
Hallo, grüß euch.
Die Brenda ist auch wieder da.
Rascha.
Der Andreas ist noch 49, nicht mehr lange, aber noch ist er 49. Und vom Beruf?
2 Monate noch.
Ja. Countdown läuft. Ja. Und vom Beruf ist er vieles, aber hauptsächlich Sozialtherapeut.
Ich behalte die große Freude, dir das Thema vorzustellen, dass wir gerne mit dir reden wollen. Das Thema ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir müssen nur über das reden, aber es ist so, wir haben uns überlegt, was ist ein gutes Überthema? Und wir haben uns das Thema Lebensrealität gesucht, weil wir gesagt haben, du bist zu vielschichtig und du machst zu viel und kommst aus so verschiedenen Ecken und hast viele Interessen, was aber immer mit einer verschiedenen Realität zu tun hat. Und deswegen war das so unser Thema und das wäre irgendwie spannend, das ein bisschen zu beleuchten. Das sind wir jetzt.
Eine einfache Einstiegsfrage mal. Ein guter Kaffee ist oder war für dich? Da geht es nicht nur um den Kaffee, wie der geschmeckt hat, sondern auch, wo du den getrunken hast, mit wem du den getrunken hast.
Ja, also geprägt bin ich ja worden. Kaffee mit viel Schlagerbass, ja. Also kann ich mich nur gut erinnern, so gewisse Familien-Events, ja, bei den Tanten oder Onkels, nicht, wo dann einfach in den schwarzen Kaffee ist, statt Milch ist da ist ein Schlagerbass eingegeben worden und da ein Riesenkupf.
Also geschlagen. Ne?
Und dann haben wir halt dieses Schlagerbass so wirklich schön gelöffelt, bis wir zum Kaffee gekommen sind und das war grauslich. Dann habe ich den Zucker reingeschüttet, weil anders hat man es nicht drin. Naja, ich meine, das Schlagerbass ist natürlich schon zerflossen und so hat man es dann auch trinken können.
Würdest du den Kaffee heute, also würdest du ihn nochmal so machen für dich zu Hause?
Ich trinke ihn so jetzt nicht mehr. Nein,
aber auch so das, nicht zur Erinnerung?
Naja, also, der Pavlovsche Hund wirkt dann schon. Ja. Das ist dann vor allem in so Momenten, wo ja, wo es vielleicht doch noch Familienzusammenkünfte gibt mit Tanten und Onkels. Also da merke ich, ja, oder auch mit meinen Geschwistern, ich habe 2 Schwestern, ne? Wenn es dann Kaffee gibt, dann wird das mit Schlagerbass immer noch getrunken. Ja?
Ja, aber also, ich kann was von mir, wie du es erzählst, bei meiner Oma war das auch so.
Ja.
Mhm. Und wir haben den Schlagerbass total super gefunden und haben den überall draufgegeben, so am Kugelhupf. Ja. So, wie überall.
Nein, es war überall der Schlagerbass. Also ohne Schlagerbass ist gar nichts gegangen. Und wenn es keinen Schlagerbass dann gegeben hat, dann hat man halt den Kuchen in Kaffee eindunkt.
Oh ja,
der beste Kuchen.
Ja,
genau. Ich habe das nie dürfen. Meine Mama hat immer mit mir geschimpft, wenn ich irgendwelche Kuchen oder Kekse in meinen Kakao oder Kaffee gedunkt. Also das macht man nicht, das macht man erst, wenn man keine Zent mehr hat.
Ja. Ja, also dann, es ist dann einfach nicht aufgefallen, wenn ich irgendwelche trockenen Kuchen vorgesetzt bekommen habe, da sind dann einfach Eindunk dabei, das hat so dazugehört. Ja.
Ja. Ich finde es total gerechtfertigt. Ich mein, deine Familie ist aus dem englischen Raum, also ein Digestive Biscuit in einem Tee, das ist total okay. Das kann man machen.
Ja. Also ich erwische mich heute noch dabei, das zu tun. Also jetzt nicht in der Öffentlichkeit, so in einem Kaffeehaus oder was.
Bei jeder.
Ja, das ist nicht. Aber zu Hause oder so, also ja, merke ich schon, das ist schon auch eine gewisse Prägung ist das.
Ich habe jetzt wieder entdeckt, Schlagerbass und Kaffee, aber nicht geschlagen, den Schlagerbass in den Kaffee zu geben.
Nicht geschlagen.
Das schmeckt nämlich total gut. Totale Weisheit.
Naja, also heutzutage, jetzt trinke ich am liebsten schon mit Milch. Wobei es gibt Momente, wo ich den Kaffee ohne Milch auch sehr genossen habe. Und das kann ich mich nur erinnern, das war in Jerusalem, das war ein arabischer Kaffee, so ein schwarzer mit viel Gewürzen drinnen. Ach, war das gut.
Ja, was hast du in Jerusalem gemacht?
Das war eine spontane Idee, vor knappe 10 Jahren ist es her. Da habe ich mir gedacht, ja, ich möchte mal Jerusalem sehen. Ich habe immer wieder so komische, spontane Ideen.
Ja, super.
Ja, und dann war ich eine Woche im österreichischen Hospiz in Jerusalem. Habe eigentlich so in einem Mehrbettzimmer was gebucht gehabt, aber das haben sie gerade umgebaut und dann habe ich einen riesen Raum, also ein Riesenzimmer nur für mich gehabt. Ja, ja, drinnen, weiß ich noch, in dem Café da drinnen im österreichischen Hospiz ist der Kaiser Franz Josef gehängt. Ja, es war ein bisschen was Skurriles gehabt. Ne? Und wenn du rausgegangen bist, hast du über die Mauer geschaut und hast dann eben die Via Dolorosa gesehen. Und das war schon, also Jerusalem war schon ein Ereignis, ein Erlebnis in meinem Leben, was ich so schnell nicht vergessen kann. Weil also ich habe eigentlich eine Woche lang habe mich gefühlt wie auf Drogen, auf eine Art und Weise. Ja, es ist, entweder es hat der Muezzin gerufen, nicht? Oder an der Klagemauer die Juden, nicht? Oder es sind die Armenier durchgegangen mit ihren Weihrauchglocken. Und es war einfach alles trunken von Religion. Und gleichzeitig denkt man sich halt schon, ja, diese biblische Stadt des Friedens ist einfach eine Stadt des Krieges, der Auseinandersetzung, des Konflikts.
Hast du den Konflikt wahrgenommen?
Ja.
In welcher Form?
So kleine Provokationen, die immer wieder untereinander gelaufen sind. Und natürlich halt auch allen Orten, ja, die bewaffneten Soldaten, ja, überall. Nicht? Also es war schon manchmal so das Gefühl, naja, passiert da jetzt was?
Ja. Ich weiß nicht, ich hab das irgendwann letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo so die Terrorangst umgegangen ist und am Hauptbahnhof in Wien die bewaffneten Soldaten, also Polizei ist auch, war das, aufmarschiert ist, da ist mir in Österreich bewusst geworden, dass das, ich finde das total bedrohlich, weil wir das gar nicht gewöhnt sind. In Jerusalem fällt das wahrscheinlich niemand auf.
Nein, ich habe wirklich, wie das war in Wien, habe ich gerade zu dieser Zeit so richtigen Backflash gehabt. Ja, Jerusalem, ja, erinnert mich total an Jerusalem. Das war das letzte Mal eigentlich, wie als Jugendlicher in Belfast war, wo noch die Auseinandersetzungen waren mit Bomben. Das sind ja wirklich die Bomben geflogen. Ja. Da bin ich gerade mit einem Freund in Belfast angekommen. Wir sind von Dublin mit dem Bus nach Belfast gefahren. Kurz, ja, wir kommen halt rein, fahren in die Stadt rein und überall Militär. Wir hören dann eben auch, dass ein paar Stunden vorher ist eine Bombe in die Luft geflogen in Belfast. Ne? Da denkt man sich schon, ne? Warum bin ich? Du Trottel, was bist denn da hergefahren? Ja, auf eine Art und Weise. Nicht? Aber das ist halt so eine Mischung aus Neugier, jugendlicher Leichtsinn, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber es ist einfach wirklich so die Lust daran, die Welt kennenzulernen.
Ich habe das mal in einer Dokumentation gesehen, wo jemand gesprochen hat, der gesagt hat, wir waren Katholiken in der Republik Irland. Dort ist er aufgewachsen, aber sie haben sich nicht getraut, zu ihrem Verwandten in Belfast zu fahren mit dem Kennzeichen aus der Republik Irland, weil das so schlimm war. Und das kann man sich eigentlich heute nicht vorstellen.
Na, ich hoffe nur, dass jetzt aufgrund des Brexit da diese Konflikte nicht wieder aufwallen. Ja? Gerade die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Ja? Also Irland an sich, ja, da schließe ich jetzt Nordirland mit ein. Es geliebt jeden Aufenthalt dort.
Ich finde Irland wahnsinnig bemerkenswert, wie sie die verändert haben. Die Schwulen-Ehe erlaubt, Abtreibung erlaubt. Es war ja ein wahnsinnig katholisches, also sehr, sehr, sehr stark strenges Land. Und das finde ich interessant, dass sich die Bevölkerung und die Gesellschaft dort so stark verändert hat. Schneller möglich war als bei uns, manche Sachen. Und deswegen, das ist meine Hoffnung, dass diese Konflikte nicht nochmal aufwärmt werden, dass die Bevölkerung vielleicht weiter ist.
Ja, das ist auch meine große Hoffnung. Das ist natürlich auch der Einfluss der katholischen Kirche, ist nicht mehr, er ist noch immer da. Er ist nicht mehr so groß wie früher. Dazu haben natürlich auch die Skandale in der Kirche gerade in Irland haben dazu geführt, dass sie einfach, ja, die Iren schon auch, oder und Irinnen natürlich auch überlegt haben, ja, man kann, das darf man schon auch in Frage stellen.
Ja. Das finde ich super. Also ja. Wäre spannend, wenn sich Gesellschaften so verändern, in so kurzer Zeit vor allem. Was hast du für dich aus Jerusalem mitgenommen, so dass du sagst, okay, ich finde es bei Reisen immer spannend, wenn man sich nachher die Frage stellt, was habe ich jetzt für mich gelernt oder was ist so meine Erkenntnis?
Ja, mir fällt jetzt der Alf Boyer ein.
Hast du das Jerusalem mitgenommen?
Nein, aber das lehrt nur der Mensch zählt. Ja. Ja, also das habe ich eigentlich mitgenommen, ja, dass diese Grenzen der Religionen künstlich sind. Sie sind einfach künstlich. Das sind Systeme aufgebaut worden, auch institutionelle Systeme, in denen es eigentlich nur um Macht geht, ja, um nichts anderes. Ja. Und ich Ich habe dort mit Palästinensern geredet, ich habe mit Juden geredet, mit Armeniern geredet, Christen verschiedenster Richtungen. Die haben ja einfach ihre täglichen Probleme und schönen Momente im Leben erzählt, und so ein großer Unterschied ist da untereinander nicht. Ja. Mhm. Und das ist einfach das, was ich aus Jerusalem mitgenommen habe. Nicht? Und ich würde mich selbst als spirituellen Menschen bezeichnen.
In welcher Form?
Ich bin Mitglied der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Mhm. Ja. Buddhismus, der Weg des Buddhismus hat für mich schon einen Stellenwert. Ich lasse das wirklich draußen. Das ist mein Privatweg.
Ja, ja.
Ich habe es eigentlich nie verstanden, warum man sich zu sehr in die gesellschaftlichen, vielleicht eher die gesellschaftlichen, aber ja nicht die staatlichen Angelegenheiten als Religion einmischt. Mhm. Insofern, wenn ich Religion jetzt zurückführe auf das Wort religare, rückbinden, ja, dann kann ich was damit anfangen. Ja. Das ist ein Weg, der bindet mich an mich selbst zurück. Dieses Menschsein, der Mensch, der ich bin.
Mhm.
Ja. Und dazu brauche ich einfach keine metaphysischen Fragestellungen. Ja.
Brauchst du Normen dafür?
In Wahrheit nein. Nein, es gibt, natürlich gibt es auch in der Meditation gewisse Formen, ja, mhm, äußerliche Formen. Das sind Krücken, die können dich in eine Konzentration hineinführen, ja, mhm, in eine Achtsamkeit hineinführen. Und das übst halt, ja, in einem gewissen Rahmen, setzt dir halt eine halbe Stunde hin und übst das. Normen, Werte, ich sag Werte dazu. Mhm. Es gibt ein Wertesystem, auf das ich mein Leben schon stellen.
Ich finde es bei Religion immer schwierig, sobald Menschen anfangen, andere versuchen zu überzeugen davon. Dann wird es immer finde ich, sehr schwierig, weil da muss halt, finde ich, jeder erkennen und jeder, wo man selbst steht und was man will. Dann muss ich nicht überzeugt werden davon von jemand anderem. Das ist so meine Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, wo dann, ja, das war eine Frau von den Zeugen Jehovas.
Ja,
ich habe mich mit ihr auch auf ein Gespräch eingelassen und so. Und irgendwann sagt sie dann zu mir, aber sie versuchen mich nicht zu überzeugen. Nicht? Und ich habe zu ihr gesagt, mir ist das wurscht, an was sie glauben. Ja? Wie man so schön sagt, die Freiheit des anderen, die muss man respektieren. Mhm. Mehr braucht es dazu eigentlich nicht. Insofern finde ich die Konstrukte von religiösen Institutionen ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen, ja.
Also meine Freundin zu mir gesagt, die sehr verbunden ist mit dem katholischen Glauben. Wir haben dann sehr lange diskutiert darüber, weil ich halt einfach, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, habe jetzt mit der Kirche eher eine schwierige Beziehung gehabt, weil es einfach alles immer so gezwungen war, so du musst einmal im halben Jahr beichten gehen und du musst das machen.
Ja.
Und so irgendwie sehr furchtbar gefunden als Kind. Wir haben dann lange darüber diskutiert und sie hat dann gesagt, schau, verwechsel nicht Glauben mit Institutionen. Weil die Institution der katholischen Kirche, sagt sie, findet sie auch schwierig, aber der Glauben ist halt etwas anderes. Aber diese Teilung wird halt oft nicht gemacht.
Man kann das Wort Glauben auch ersetzen mit dem Wort Vertrauen. Einfach ein gewisses Vertrauen ins Leben.
Mhm.
Es geht schon weiter. Wurscht, was passiert, es geht weiter.
Ja, also
bis heute dann nicht mehr weitergeht.
Ja.
Ja. Und auch da geht es dann weiter. Aber das ist jetzt meine Überzeugung. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, mittlerweile in der heutigen Zeit gibt es, ich bin kein Naturwissenschaftler, nicht, aber die Quantenphysik, ja, die dann schon so Dinge, die mich dann manchmal erinnern an das, was ich vom Buddha auch schon einmal gehört habe.
Ja. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, von einem englischen Comedian, der kommt aus einer irischen Familie in Großbritannien. Der hat erzählt, dass seine Mutter sehr gläubig war. Kurz bevor sie gestorben ist, hat er erkannt für sie, dass er Atheist ist.
Mhm.
Und er hat dann gesagt, ich habe sowas sehr schade gefunden, weil ich hätte gern daran geglaubt, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht, weil das ist natürlich diese Rückversicherung, die dir einen Glauben geben kann, ist schon noch was Wichtiges.
Und trotzdem ist nichts fix.
Auch das.
Ja, genau.
Da sind wir jetzt schnell vom Kaffee zu Glauben gekommen.
Ja, naja.
Ich habe die nächste Frage für dich.
Ja.
Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Natürlich, ich meine, ich glaube, dass da sage ich nichts Neues, aber die Eltern natürlich haben mich die geprägt. Ja, naja, es ist schon, also das Elternhaus, das war insofern spannend, weil mein Vater war einfach ein Hausmeisterbuhr aus Otterkring. Mhm. Ja, am Brunnenmarkt aufgewachsen.
War ein Hipster.
Ja, weiß ich jetzt nicht, wie man, aber vielleicht hat es damals schon so Sachen gegeben. Oh ja, mein Vater hat mir immer erzählt von den Schlurf.
Was ist das?
Die Schlurf haben Swing gehört und haben so lange Haare gehabt und so Gatschlocken nach hinten. Ja, so. Und sind auch von der HJ gejagt worden. Aber das war ihre Form des Widerstands, dass sie sich Swing angehört haben und irgendwo in der Lobau haben sie sich versteckt und sind halt da halt, das war auch eine Beschäftigung der HJ, dass sie halt Schlurf jagen. Das hat es auch gegeben, ja. Und mein Vater war auch in der HJ, aber der hat keine Schlurf gehabt. Das hat er immer gesagt, der hat das nie verstanden. Ne? Also, und außerdem war sein Vater Kommunist.
Ja. Eine interessante Konstellation.
Ja. Naja, ich meine, irgendwie in der Zeit, ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren, wie diese Waldheim-Geschichte aufgekommen ist, da hat unsere Generation angefangen zu fragen. Ja, das war vorher nicht. Ja, da war einfach ganz klar, Österreich war immer Opfer. Wir waren immer Opfer. Ja. Also dieses Opferbewusstsein, ich meine, das haben wir heute auch noch.
Ja.
Irgendwo auch. Ja. Ja. Aber zumindest so diese Geschichtsverfälschung, die war noch viel stärker. Und für meine Generation war das wirklich noch so, dass man, wie, kein Opfer. Der Waldheim war selber ein Nazi, nicht nur das Pferd. Ja, oder so wie es dargestellt war. Ja, und das waren eigentlich auch der Beginn von Gesprächen mit meinem Vater oder halt anderen seiner Generation. Und da sind halt auch so die ersten Geschichten hochgekommen, ja, aus der Zeit, wo ich einfach auch verstanden habe, wie es so weit gekommen ist, dass er bei der HJ war und dass er einfach keine andere Möglichkeit gehabt hat.
Hat der Vater gern drüber gesprochen?
Nein. Gern hat er nicht drüber gesprochen. Er hat es dann immer wieder in bestimmten Momenten, wenn Demonstrationen waren. Er hat immer Angst gehabt für sowas. Demonstrationen, irgendwo wo Massen sind, da ist er dann immer gekommen mit Elias Canetti, ja, Masse und Macht oder Aufstand der Massen von Ortega y Gasset, und das habe ich mir immer angehört. Ja, und so. Ja, oder wie die Au-Besetzung war, ja, in Stopfenreuth, in der Hamburger Au. Ist er auch gleich gekommen, ja, das sind alles nur bezahlte Demonstranten und ich habe das miterlebt, wenn junge Leute missbraucht werden. Also das war schon, er war Sozialdemokrat, das war er lange Zeit wirklich von innen heraus sehr überzeugt, ist es aber dann eigentlich, sagen wir, die letzten Jahre von seinem Tod immer weniger, weil er einfach gesehen hat, dass die Sozialdemokratie einen Weg geht, der gefährlich ist.
So ein bisschen eine Gratwanderung.
Es war eine Gratwanderung, ja. Also, aber ja, und meine Mutter war die ganz, ganz andere. Ja, das war Unternehmerstochter. Ja.
Ja, interessante Kombination.
Ja, so haben sie sich auch immer geneckt, mein Vater und meine Mutter. Ja. Immer wenn sie zu ihm gesagt hat, du Hausmeisterbub, hat er zu ihr gesagt, ja, ich war schon Unternehmerstochter. Ja,
so, ne? Und du hast vorher erzählt, dass ihr dann nach Schweden gegangen seid. Nach Dänemark, Entschuldigung.
Mein Vater hat in den 50er Jahren in Schweden gelebt. Ne? Also das war 50er Jahre, aber große Arbeitslosigkeit. Mhm. Ne? Er hat die HTL für Maschinenbau gemacht, hat dann 6 Jahre in Schweden gearbeitet als Gießer. Er hat mir immer erzählt, um die 50.000 bis 100.000 praktisch Wirtschaftsflüchtlinge aus Österreich waren in Schweden. Mhm. Ja, also wenn man heute so von Wirtschaftsflüchtlingen spricht.
Haben die Grenzen aufgemacht.
Ja, haben die Grenzen aufgemacht, ne? Für die arbeitslosen Österreicher. Ne? Ja. Dann sind wir halt immer wieder zu Freunden nach Schweden gefahren, südlichsten Zipfel von Schweden in Skåne. Das hat mich sehr geprägt und damals ist meine Liebe zu Schweden, zu Dänemark, zu Skandinavien an sich so richtig entstanden. Und diese Liebe, das ist bis heute noch da. Ja,
das ist das auch die Verbindung zu deinem Vater? Kommt das vielleicht daraus?
Ja, also tiefenpsychologisch würde ich das auch bejahen.
Gut, dass wir tiefenpsychologisch dort waren.
Ja, genau. Ja. Ich glaube auch, dass jeder Mensch so einen Ort hat für sich, wo er sagt, das ist mein Paradies. Und für mich ist es Skandinavien. Das ist mein Paradies. Also ich jedes Jahr, wenn ich in den Norden fliege, dann bin ich in meinem Paradies. Da habe ich so das Gefühl, da bin ich.
War es irgendwann mal eine Option für dich, dass du hingehst, also bleibst?
Ja. Ja. Ja, das war.
Du bist aber jetzt schon noch da.
Ja, ja, ich bin noch da. Naja, das war dann knapp 19 Jahren. Also mein Sohn wird jetzt 19. Ich wäre im Dezember 50. Er wird 19 am 18. Dezember. Wir haben beide Geburtstag am 18. Dezember.
Das ist aber schön.
Das ist schön. Ja, das ist, ich sage ja immer, mein schönstes Geburtstagsgeschenk.
Oh. Ja. Gut geplant.
Ja, wie er geboren worden ist, war es einfach vorbei, darüber nachzudenken. Mhm. Dann war er da und dann gibt es nichts mehr zum Nachdenken. Ja, es ist so, dann ist er da und dann musst du halt Windeln wechseln und du musst mit dem Wagel herumfahren und spielen und das Leben mit ihm einfach genießen. Mhm. Ja, Mann, es war nicht immer nur genießen. Also das war, also, ja, das wird, glaube ich, jeder bestätigen, der Kinder hat. Ja.
Dass es manchmal auch interessant ist.
Ja, genau. Ja.
Und jetzt?
Jetzt bin ich einfach da. Ich bin Wiener. Ja. Ich bin hier verwurzelt und ich bin im 15. Bezirk verwurzelt. Mhm. Ja. Ich lebe in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe schon auch Pausen gehabt, ich habe schon auch in anderen Bezirken auch gewohnt, aber ich bin dort einfach wieder zurückgekehrt in dieses Haus, weil das war einfach das Haus, was mein Großvater, er war Fuhrwerksunternehmer, mütterlicherseits, gekauft hat. Mhm. Und es ist halt ein großer Hof drinnen und da sind die ganzen LKWs drinnen gestanden. Das ist einfach auch der Grund, warum ich jetzt wieder seit 17 Jahren bin ich wieder in dem Haus.
Aber das ist total spannend, du hast schon so die ganz starke Verbindungen zu deiner Familiengeschichte und ja. Das erhältst du aber auch.
Ja, das ist mir schon wichtig, ja, also zumindest einfach dieses Gefühl zu wissen, wo man herkommt. Man kann sagen, jetzt die Wurzeln, ja, wie auch immer, nicht? Aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich es, dass ich ein Mensch bin, der Heimat hat. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das eine ganz brennende Frage. Ja? Also ich rede jetzt nicht nur von den Flüchtbewegungen, sondern ich spreche auch von einer allgemeinen Entwurzelung und auch Entfremdung, die es gibt. Einfach auch so dieses, wo bin ich zu Hause? Einfach nur die Frage an sich, was ist mein Zuhause?
Ist es nicht so, dass Heimat eigentlich dann mit zu tun hat, wo habe ich Erinnerungen oder wo habe ich Familie? Dass es jetzt nicht zwangsweise an diese berühmte Kultur Österreichs geknüpft ist?
Nein, das ist es nicht. Nein, das hat für mich Österreich als Nation oder so, das ist für mich nicht Heimat. Ich lehne mich da auch eher an einen Kulturbegriff. Wenn ich spreche von Österreich, dann spreche ich von einer Kultur. Vielleicht kann man es so erst in Mitteleuropa oder weitestens in Europa benennen. Ne?
Ich hab da letztens mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe ja auch Verwandte aus mehreren Gegenden hier so, ne? Aus Tschechien, bis in Polen, England und so. Aber natürlich meine stärkste Beziehung ist zu Österreich und England. Da bin ich hier aufgewachsen, habe aber auch Familie dort. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich beides als Heimat bezeichnen würde. Obwohl ich so dort nicht gelebt habe und auch die Sprache jetzt nicht perfekt spreche. Es ist trotzdem ein bisschen zu Hause. Es sind so einzelne Dinge. Und deswegen tue ich mir den Begriff Heimat manchmal schwer, weil ich spüre es manchmal doppelt.
Ich kann es ein bisschen nachempfinden, was du sagst. Ja. Für mich ist es die Tschechoslowakei. Ich sage jetzt bewusst die Tschechoslowakei, ja, weil damit bin ich aufgewachsen, ja, mit der Tschechoslowakei. Ja. Und dort sind auch die Verwandten. Ja. Also in Prag gibt es Verwandte, eben im Norden Bratislavas gibt es Verwandte. Das ist auch etwas, was mich auch irgendwo geprägt hat. Mein Vater hat nur Tschechisch geredet. Nicht? Also ich persönlich kann nicht mehr Tschechisch reden, aber ich verstehe einiges Tschechisch, weil ich das mitbekommen habe. Wir waren auch immer wieder in Prag.
Echt? Auch vor 89?
Ja, das war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ja. Vor allem auch deswegen, weil der Cousin von meinem Vater war Schriftsteller und war auch ein Freund von Václav Havel.
Okay.
Ja, ja, also na, das war nicht so ohne. Hat aber das Glück gehabt, dass seine Frau die bulgarische Botschafterin in Prag war. Und die Nichte von Šiškov, dem damaligen bulgarischen Diktator. Ja. Also hat sie ihm immer wieder geholfen.
Und kannst du dich noch erinnern an die Tschechoslowakei im Kommunismus?
Also ich habe noch diese Bilder von mir, von Prag, von Wir waren meistens im Winter in Prag. Ja. Interessanterweise. Ja. Der Nebel, so also in Prag ist halt ja also was melancholisch, auch bis düsteres, magisches auch gehabt, das Prag. Ja. Ich war vor vielen Jahren, ja, 10 Jahre war ich dort, da hat es für mich die Magie nicht mehr gehabt. Also das ist, aber wahrscheinlich hat das auch was ein bisschen zu tun, dass man halt als Kind oder als Jugendlicher Dinge halt noch aus einer anderen Perspektive sieht. Oder da strömen ganz andere Sachen hinein. Ne? Dadurch, dass mein Großcousin, meines Vaters ist der Großcousin, ne? Schriftsteller war, waren wir halt immer wieder in so Schriftstellerclubs.
Ne? Das ist auch schon sehr spannend.
Ja, und da ist halt gelesen worden. Ne? Oder es war natürlich auch eine regimekritische Stimmung. Alles mit Vorsicht, weil das hat ja jeder auch ein Spitzel sein können. Ja? Also das ist alles über einen Witz gelaufen. Ja, ich meine, die meisten haben natürlich auch Deutsch gesprochen, ne? War dann einmal eine Lesung, die war tschechisch, nicht? Und ich habe aufs Klo müssen, das weiß ich nicht. Und bitte, ich habe gesagt, okay, lass da bitte. Ja. Und er hat gesagt, hör zu. Ja, das war aber tschechisch, nicht?
Ich kann mich noch erinnern, 89, Fall der Mauer, wir haben in Niederösterreich gewohnt, wie die Leute dann gekommen sind nach Österreich. Und also das war schon so Bilder, die vergisst man nicht. Ich kann es nicht beschreiben eigentlich.
Nein.
Weil ich es politisch nicht verstanden habe, da war ich zu jung dazu, aber die Bilder waren schon eindrucksvoll. Und wir sind dann mal gefahren, dort wo meine Familie herkommt, an der tschechisch-österreichischen Grenze. Und mein Großvater damals hat uns dort gezeigt, wo er als Kind gespielt hat und so. Und das war einfach so deprimierend, das zu sehen irgendwie, weil er, ich glaube, er konnte nicht richtig sagen, ob er jetzt vielleicht doch ein bisschen zu Hause ist. Und das war schwierig. Das habe ich damals als Kind schon verstanden, dass es ist, ich habe das nicht einordnen können, was ich da jetzt fühlen darf.
Das ist das, da komme ich jetzt auch auf deine Eingangsfrage zurück mit den Ereignissen, prägende Ereignisse. Das war für mich auf jeden Fall 89 in Prag. Ich war in Prag. Okay. Ich hab das miterlebt, wie die Massen am Wenzelsplatz waren.
Ja, und
das war, für einen 21-Jährigen höchst beeindruckend. Ja.
Auch gefährlich eigentlich.
Ja, naja. Das hat man in der Masse nicht so gesehen, weil das waren ja alles, ja. Und ich weiß auch noch, wie dann Dubček auf den Balkon gekommen ist, ja, und die Massen umarmt. Und alles Svoboda, Svoboda, Freiheit, Freiheit geschrien haben. Also ich war mit einem Freund, ne, und der Freund fragt mich immer, wer ist denn das Svoboda? Und ich sage, das heißt Freiheit. Ja, und das ist natürlich, das ist ein Erlebnis gewesen für mich, das mich dann für meine weitere Jahre sehr geprägt hat, ja, dass das eigentlich eine der stärksten Antriebskräfte im Leben eines Menschen ist, Freiheit.
Versuchst du das auch irgendwie jetzt deinem Sohn oder der nächsten Generation weiterzugeben? Weil wenn ich jetzt denke, ich habe 89, ich habe das nicht mitbekommen, da war ich noch lange nicht auf der Welt. Ich weiß, dass es das gibt, ich weiß Geschichtsunterricht, was da passiert ist, aber ich habe dieses Gefühl einfach nicht gehabt. Und gerade wenn du jetzt 89 direkt in Prag dabei warst, versuchst du dieses Gefühl oder wie versuchst du dieses Gefühl weiter zu vermitteln?
Naja, jetzt ist er ja auch schon so alt, dass man wirklich auf einer gleichen Ebene miteinander reden kann. Ne? Und das ist also für mich immer so die Frage, ja, wie vermittelt man Dinge? Ja, ich will mich ja nicht davon überzeugen, dass das, was ich erlebt habe, dann höre ich meinen Vater ja schon. Ne? Also, obwohl, da kommt man ja nicht aus. Ist halt Vater. Ne?
Ja, aber du bist ja auch froh, dass dein Vater dir das erzählt hat.
Ja, natürlich, klar, sicher. Ne? Aber es ist immer so die Gratwanderung, zu sagen, ja, also das, was ich erlebt habe, das war jetzt das, was du jetzt unbedingt mitnehmen musst. Sondern ich kann es ihm einfach nur so erzählen, wie es mir persönlich damals gegangen ist. Und das ist, da merke ich schon auch, dass er jetzt einfach sich solche Dinge genau anhört. Ja, und ich meine, es ist ja rundherum, ist ja eine politische Stimmung, die höchst angespannt. Das ist etwas, was ihn auch sehr beschäftigt. Ich bin auch froh darüber, dass er sich seine eigenen Gedanken bildet dazu.
Ich fahre fast jeden Tag über eine Grenze, Slowakei, Tschechien, Ungarn irgendwo. Wenn man es wieder sieht, diese Grenzkontrollen und diese Zäune bei Ungarn, das sind schon Bilder, die erinnern mich. Also mich erinnert das an früher. Das
ist furchtbar.
Ja, und das ist ganz furchtbar, weil das kann sich halt jemand, der das damals irgendwie nicht gesehen hat, kaum vorstellen, wie das ist, wenn Leute einfach ausgesperrt sind. Ja. Oder eingesperrt, ist je nachdem. Ja. Aber dass man Völker einsperren kann. Mit irgendeiner wahnwitzigen Geschichte. Das macht mir Sorgen und mich reißt es dann auch.
Also wir sind, glaube ich, zurzeit vergiftet durch Angst. So würde ich es einmal bezeichnen.
Ist ja. Angst oder Unsicherheit?
Das ist jetzt die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Ja. Aber ich würde es einmal so sagen, ein Grundgefühl, was wir haben, ist Angst. Mhm. Ja, es ist natürlich und es ist ja nützlich. Ja. Gott sei Dank haben wir auch Angst. Ja. Dann wissen wir wenigstens wirklich, gerade wenn Gefahr ist. Mhm. Ja, aber was ist eine reale Gefahr und was ist eine irreale Gefahr?
Ne? Ja, weil Angst auch sehr irrational ist.
Ja, natürlich.
Gerade mit dem Prag-Beispiel, ja. 89 in Prag hättest du eigentlich Angst haben müssen, vor allem in einer Masse.
Ja, ja, genau. Ne? Das ist so.
Worauf bist du stolz?
Ja, auf meinen Sohn auf jeden Fall. Ja, das ist
ja. Das Erste, was ich sage. Wir warten nämlich schon drauf. Jeden, den wir Fragen der Kinder haben, warte, bis es kommt. Die Kinder?
Ja, so wie ich schon gesagt habe, das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ja, ich bin stolz auf ihn. Ja. Ich bin, was mich betrifft, ich bin eigentlich schon auch stolz darauf, dass ich es immer wieder in meinem Leben geschafft habe, mich nicht den allgemeinen Normen zu unterwerfen, sondern immer wieder geschaut habe, was ist mein Weg. Ich bin natürlich auch an Widerstände gestoßen, ja, klar, sicher.
Aber wenn du sagst, ich will nicht den Normen nicht unterwerfen, dann ist es auch der Widerstand natürlich.
Der kommt unweigerlich. Das ist so, ja.
Was sind so Widerstände, auf die du gestoßen bist, zum Beispiel?
Naja, ich war schlechter. Ich bin auch ein Schläger.
Ich war ein Schläger.
Nein, das nicht. Wobei es ja also gerade im 15. schon auch so ab und zu Schlägereien gegeben hat. Also Wösbachpark oder drei Hauskäfig oder sowas. Gut. Nein, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Sondern ein schlechter Schüler. Ich war als ein aufmüpfiger Schüler. Ja, ich war wirklich aufmüpfig. Ich habe viele Dinge, die uns so erzählt worden sind, einfach in Frage gestellt. Ich war provokant natürlich. Mhm. War sehr provokant. Ich bin immer wieder, ich habe zum Direktor zitiert worden. Ich habe meine Disziplinar Maßnahmen oder Konferenzen gehabt, ich bin zweimal sitzen geblieben. Ja, also das waren so die ersten Widerstände, die mir entgegenkommen sind. Und
ist es nicht großer Bestandteil deiner Generation? Gerade das sagen, also so wie ihr mir das jetzt sagen wollt, ist es nicht?
Was sicher stark da war in den 80er Jahren, sage ich jetzt einmal, das war so dieses: Ich will nicht dazugehören. Ich will auf keinen Fall dazugehören.
Und du willst auch nicht Establishment sein.
Ja, genau. Ich will nicht Establishment sein. Ja. Wenn ich heute so zuhöre, so Generation, boah, der hat einen lebenden Ferrari oder irgendwie sowas. Ja, puh, bäh. Ja, sowas. Ja. Also so dieses ich will haben. Das hat bei uns anders ausgeschaut. Aber ich möchte es jetzt auch gar nicht abwerten. Das ist halt, ich meine, auf die Jugend haben schon die alten Griechen geschimpft. Ja. Ja. Hat sich einfach verändert. Das war halt, die 80er Jahre waren schon eine ganz eigene Zeit.
Du bist auch in Wahrheit die erste wirkliche Nachkriegsgeneration. Deswegen, also gerade in Österreich, glaube ich, dass das schon auch wichtig war, zu sagen, erstens, wir wollen jetzt manche Dinge auf den Tisch und wir wollen Sachen in Frage stellen. Und ich glaube, das war für die Entwicklung auch, also für Österreich auch ganz wichtig.
Also wir haben sicher, einerseits haben wir Dinge in Frage gestellt, aber wir waren auch eine sehr glückliche Generation, weil wir alles gehabt haben. Also diese Ängste und Sorgen der jetzigen Generation, die hatten wir nicht. Wenn ich mir heute anschaue, so das Schulsystem, ja, einfach alles nur mehr so funktionieren muss, dass man sich in dieser harten Welt da draußen irgendwie beweisen kann.
Oder anpassen kann.
Teilweise stimmt es auch. Es hat sich schon auch verändert. Insofern, dass ich habe mir keine Sorgen gemacht, ob ich jetzt die Schule schaffe oder nicht. Weil das war einfach nur die Generation, die halt auch gesagt hat, es wird schon irgendwie gehen. Und es ist auch gegangen irgendwie.
Glaubst du nicht, dass in diesem Alter jeder durchmacht? Also egal, was da die äußeren Umstände sind. Also ich glaube, mit 16 oder 17 macht sich niemand die großen Sorgen, naja, und wenn ich die Schule nicht machen, irgendwie wird schon gehen. Das ist, glaube ich, jetzt sehr generationsunabhängig.
Stimmt, nur ist unsere Welt einfach immer, es ist komplexer geworden. Mhm. Ja. Und die Antworten müssen natürlich in einer komplexen Welt auch komplexer werden. Ja, und diese Komplexität, die hatten wir nicht. Es war einfacher. Ich sage es einmal so, es war einfacher. Ja. Es hat keine vernetzte Welt gegeben. Ja. Die Social Medias hat es nicht gegeben. Ja. Wenn man sich was ausgemacht hat am Telefon, dann hat man dort sein müssen um die Uhrzeit.
Ja.
Ja, und nicht im letzten Moment vielleicht absagen, du, ich kann doch nicht. Das geht nicht, das ist nicht gegangen. Ja, und das meine ich mit dieser... Es war einfacher. Ja.
Die Frage ist mal, ob es wirklich einfacher war oder ob es nicht auf eine andere Art schwieriger war. Mhm. Wenn man zurückschaut, immer leicht zu sagen, das war alles einfacher, wenn man halt die schlechten Seiten nicht mehr sieht.
Ich meine mit diesem einfach auch, das meine ich auch mit einem gewissen Schmunzeln, dass es einfacher war. Gewisse Dinge waren nicht einfacher, aber zumindest so wie gesagt, es war nicht so komplex.
Ja.
Ja? Also man war nicht so zugedröhnt mit Information.
Das stimmt.
Das ist, mir fällt der Matthias Strolz ein, der gesagt hat, dass ihm täglich die Walze durchs Gesicht fährt.
Mhm.
Ja, so fühle ich mich auch immer wieder. Ja, also wo ich einfach wirklich bewusste Schritte setzen muss, zu sagen, na, heute nicht. Heute schaue ich nicht ins Internet. Und jetzt mache ich mein Handy, lege es einmal zur Seite. Ja, also das ist wirklich... Das sind echt schon bewusste Akte, die man setzt. Oh, das war vor 2 Jahren, bin ich durch Norwegen gegangen, den Olavsweg, der zwischen Oslo und Trondheim geht.
Mhm.
Ja, und ich habe dort 4 Wochen lang nichts gehabt. Ich habe meinen Rucksack gehabt und meine Wanderschuhe und das Zelt und bin einfach da diese 600 Kilometer darauf gegangen.
Ja,
es war wirklich, ich habe einfach in der Zeit gelernt, dass man mit sehr wenig auskommen kann. Und in der Zwischenzeit sind ein paar Sachen passiert in der Welt. Ja, wirklich. Ja.
Aber sie hat sich auch weitergedreht, die Welt.
Ja, sie hat sich, genau, sie auch ohne mich.
Ja.
Ja, das ist...
Nein, ich finde das total wichtig.
Also das ist schon etwas so, dass so dieses, ich glaube schon auch, dass wir wieder ein bisschen mehr drauf schauen müssen, auf die Leichtigkeit im Leben. Dass das Leben einfach nicht nur Kampf ist, sondern es ist leicht und es ist ein Spiel, das durchaus auch Spaß und Freude machen darf.
Ja, ich finde, dass man verlernt, Menschen richtig kennenzulernen. Weil es ist ja dieses, was sind Freunde auf Facebook und da weiß man ein bisschen was.
Mhm.
Aber man verlernt, irgendwie Fragen zu stellen oder zu hören, was Menschen erzählen von sich. Oder zu wissen, was Menschen können zum Beispiel.
Oder auch genau zuzuhören, was die Menschen überhaupt sagen.
Was meinst
du? Diese Schnelle über den Facebook-Feed lesen.
Ja. Ja, dieses Zuhören ist ja überhaupt, ne? Ja, alle Welt redet von, wir müssen wieder uns zuhören. Ja? Gerade die Politik redet ganz viel von Zuhören. Also es gibt kaum einen Bereich, wo so wenig zugehört wird. Ja, wie in der Politik, nämlich wirklich zuhören, weil zuhören heißt für mich nicht nur mit den Ohren hören, sondern den ganzen Menschen wahrnehmen, der da ist, ja, mit den Sinnen wahrnehmen. Ja.
Mhm.
Aber dazu musst du mal wieder lernen, dich selbst wahrzunehmen.
Mhm. Ich bin ein bisschen zwiegestalten mit dieser Politik-Zuhören-Geschichte. Weil ich finde, wenn Politiker sagen, du musst rausgehen zu den Menschen und ihnen zuhören, da finde ich schon auch, dass Politiker, bevor sie zuhören, auch die richtigen Fragen stellen müssen. Und das erwarte ich mir von einem Politiker, dass er in dem, was er tun möchte, die richtigen Fragen stellt und dann zuhört.
Das hab ich mir eigentlich auch so zu einer Leitlinie gemacht. Ich bin Bezirksrat im 15. Bezirk. Wenn ich auf der Straße in einem Gespräch dem verwickelt werde, manchmal wird man auch verwickelt, dann stelle ich mal Fragen und dann höre ich einfach mal zu.
Mhm.
Ja, also nämlich wirklich zuhören im Sinne von mich selbst jetzt wahrnehmen.
Mhm.
Auch, ja, was, wenn die Worte auf mich prallen, was tut das mit mir? Ne? Und was ist jetzt die adäquate Antwort jetzt? Nämlich wirklich jetzt.
Mhm.
Ne? Dieses Wort verstehen zum Beispiel verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, wir müssen die Leute verstehen. Also was heißt das? Ja, muss ich einen Menschen verstehen, der rassistisch ist?
Nein.
Der die grauslichsten Sachen von sich gibt? Nein, ich würde den Menschen halt auch sagen, dass er ein Schaster herredet. Ja, das muss ich nicht verstehen.
Ich muss auch nicht jeden verstehen und es muss auch nicht jeder recht haben.
Ich hatte Debatten, ich habe Diskussionen und Streitereien auf der Straße, wo wobei manche ein bisschen irritiert waren, dass das ist ein Politiker, ein Bezirkspolitiker, ne? Ja. Und der gibt mir jetzt aber ordentlich Konter. So. Aber ich habe auch dadurch nette Erlebnisse gehabt, ja. Weil er dann irgendwann nach so einem Streit hat dann einer zu mir gesagt, du bist leiwand.
Ja. Aber das muss man auch, ich finde, das muss man auch akzeptieren. Und es gibt auch Menschen auf der Straße, mit denen man spricht und man sagt, Entschuldige, ich kann da gleich sagen, wir werden nicht zusammenkommen. Deine Meinung und meine Meinung wird nicht funktionieren. Nein. Wir können jetzt auch nicht weiter plaudern. Das mag jetzt für uns was bringen oder streiten oder was auch immer. Mhm. Einigen wir uns darauf, wir überzeugen uns jetzt nicht gegenseitig.
Und dann ist manchmal ganz gut, dass man seine Energie für was anderes aufhebt.
Ja,
oder für wen anderen auf. Also das ist ein Lernprozess. Für mich war es schon so die erste Zeit, habe ich mit jedem geredet. Ja, bis ich dann nochmal drauf gekommen bin, es gibt einfach nicht, ich vergeude nur meine Energie. Ja.
Auch dem anderen seine, der Fairness halber.
Ja, der Fairness halber auch dem anderen, genau. Bringt jetzt einfach nichts, vielleicht kommt er ja wieder mal und dann bringt es was.
Ja, aber trotzdem, was ich das schon schön finde und spannend finde, dass man, wenn man mit Menschen anspricht, mit denen redet, oft Menschen trifft, die einfach froh sind, dass sie mal jemandem irgendwas erzählen können. Wir hatten eine Dame, die hat dann eigentlich ihre Lebensgeschichte erzählt, der Christiane, und ich habe gedacht, ich rette sie jetzt aus dem Gespräch und beende das für sie und komme dazu und sage, du, wir müssen gehen nach einer Stunde. Wir sind dann 2 Stunden dort gestanden, aber es war total wichtig und ich glaube, dass die Frau, ich glaube nicht, dass sie mitbekommen hat, von wem wir eigentlich waren oder ob wir einfach zufällig dort gestanden sind. Es war einfach schön, dass sie sich gefreut hat, dass sich jemand Zeit genommen hat, ihr einfach zuzuhören.
Dieses so ein Erlebnis hatte ich in einem Gemeindebau im 15. Bezirk, ja, wo wir also Tür zu Tür gegangen sind, ja. Auch eine ältere Dame, die hat mir einen Kaffee angeboten. Und dann bin ich bei ihr in der Küche gesessen, einen Nachmittag lang. Ich habe dieses Tür zu Tür total vergessen. Ja, es war einfach nur ein schöner Nachmittag mit ihr und sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Es hat ihr gut getan und es hat mir gut getan.
Also finde ich, das zeichnet dich ja so aus, dass du solche Geschichten erlebst und auch nicht nur erlebst, sondern auch annimmst. Ich glaube, das ist jedem von uns passiert, der schon von der Tür geklopft hat. Du hast dann gesagt, da kommt jetzt rein auf einen Kaffee. Aber ganz wenige Leute machen das und lassen sich eindrücken und sagen, es ist mir eigentlich wurscht, was ich vorgehabt habe und ich setze mich daher und höre mir das an. Und das finde ich eine persönliche Qualität, die du hast, die schon bewundernswert ist.
Weil mir das jetzt so wichtig ist. Ja.
Okay.
Also das ist, ich meine, ja, natürlich habe ich ich bin ein Mensch und ich habe ganz viele Gedanken, ständig, ununterbrochen. Also es ist manchmal wirklich schwierig mit mir. Ja, und die sind in die Zukunft auch gerichtet, in die Vergangenheit und in die Zukunft gerichtet. Und die Übung liegt ja immer wieder darin, im Alltag auch dieses Jetzt zu sehen. Hier und jetzt bin ich da, hier und jetzt habe ich mit diesem oder jenem ein Gespräch. So möchte ich auch einmal auf mein Leben zurückschauen. Ja? Wenn ich mich selbst vorstelle, als alter Mann, ja, das ist so mein Bild, mein Zukunftsbild. Mhm. Ich sitze, ich habe natürlich Dänemark vor mir, Strand in Dänemark, schaue übers Meer, ja? Der alte Mann und das Meer. So, ja? Wie möchte ich zurückschauen? Ja? Dann möchte ich von mir sagen können, ich habe das Leben gelebt, immer im Moment. Gelebt. Gelingt natürlich nicht immer, klar. Ja, das
man
ist
hat halt Konventionen
so.
Im Leben.
Ja, so ist halt so. Ne? Aber immer wieder zumindest sich darum zu bemühen, zurückzukehren zum jetzigen Moment. Das ist mir schon, aber das ist mir ein Bedürfnis, so dieses Mensch. Ich glaube, dass man dadurch einfach auch so wie ich es halt von Juden vor allem gehört habe, das heißt ein Mensch sein. Ein Mensch sein. Das ist etwas, was mich innerlich schon sehr bewegt. Wenn wir zugedröhnt werden, finde ich. Ja. Von außen, aber auch von innen, von uns selber.
Ja, total.
Ja.
War dieses zu sich selbst zurückkommen oder im Jesslin, war das der Auslöser, warum du die 600 Kilometer gewandert bist? Oder war das was anderes? Weil normalerweise, also es gibt dieses Buch Wild, das verfilmt worden ist mit dem Reese Witherspoon, die auch quer durch, wie ist der, den langen Weg da in der USA gegangen ist.
Into the Wild, meinst du?
Ja, genau, so.
Ja, na, eigentlich für mich war der Auslöser, also, und das war Harpe Kerkeling.
Ah, okay.
Ich bin dann mal weg.
Okay.
Ja, ich hab das Buch verschlungen, abgesehen davon, dass ich ein großer Fan bin von Harpe Kerkeling, ich bin überhaupt von gewissen Komikern ein Riesenfan, ja, also Komik, das ist
Otto.
Ganz, Otto Walkes natürlich, ja. Aber halt auch die, ja, die alten Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, ja, also diese Stummfilme noch, ja. Absurde Sachen, ganz, also was ich lachen kann über die skurrilsten, ja, so Austin Powers, die nackte Kanone, ich liebe es.
Ja, also, ich auch, ja. Ich kann darüber total lachen. Aber das ist gut, dass du das sagst, ich bringe schon eine nächste Frage ein, weil da sind wir nämlich gerade beim Thema, ja. Was bringt dich zum Lachen? Genau, die nächste Frage nämlich.
Ja, also abgesehen von skurrilen, absurden Filmen, ich selber. Also ich meine, im Sinne von, wenn ich mich selbst manchmal beobachte, dann komme ich manchmal und sage, mein Gott, bist du absurd.
Wie?
Naja, das ist dieses gewisse Alltagssituationen, ne? wenn man sich halt wieder irgendwelche, ich weiß nicht, Rollen in irgendwelche Rollen reinschlüpft oder Masken aufsetzt, weil man meint, man muss dieser oder jener sein. Auch im Kontakt mit meinem Buben, ne? Wenn ich mir dann selber zuhöre, was hast du denn jetzt eigentlich für einen Schatz gesagt? Ja, also ja, und das ist einfach, ich glaube, dass es wichtig ist, weil Humor bringt uns in eine gewisse Distanz zu uns selbst und zur Situation als solches. Ja? Also man kann schon auch, das hat was Befreiendes, ja. Also die Menschen mit Humor zu betrachten. Mhm. Was nicht heißt, dass man über sie lachen soll, ne? Das ist was anderes. Ja? Sondern einfach so eine gelassene Heiterkeit. Ja. Ich kann dann, also ich tue mir dann manchmal, in manchen Situationen, das ist, da tue ich mir dann schwer auch wirklich zu stoppen. Ja? Also die Elisabeth, die kann auch ein Lied davon singen, ja? im sechsten Bezirk. Ja. Ne? Wir haben einmal im Bus einen Lachanfall gehabt, weil die Situation so absurd war. Ne? Und das ist schon etwas, was mir immer wieder hilft, in der Leichtigkeit wieder reinzukommen, ja, dass ich einfach Dinge mit Humor betrachte. Ja, weil es gibt, glaube ich, auch genug Szenen, die nicht lustig sind. Dann hilft der Humor zumindest zu einer gewissen Distanz. Es ist auf jeden Fall besser als der Zynismus. Ja, das ist auch eine Form, sich von etwas zu distanzieren, aber die tut nicht gut. Der Zynismus tut nicht gut, tut nämlich an selbst schon einmal nicht gut. Mhm. Ja.
Weil es negativ stimmt.
Weil es negativ stimmt, ja. Ja, weil da auch sowas wie Verachtung drinnen ist. Im Humor sehe ich mich selbst mit einer, ja, mit einer liebevollen Güte auch. Mhm. Ja, so würde ich es bezeichnen.
Gut beschrieben.
Du hast ja auch eine Clowns-Ausbildung, oder?
Nein, ich habe Seminare gemacht, ja. Mhm. Und starte im Dezember mit der Ausbildung zum Gesundheitsclown. Das ist in Konstanz eine Ausbildung. Mhm. Man würde jetzt sagen, bei uns Klinikclown.
Mhm. Also rote ja, Nasen zum Beispiel.
Ja, rote Nasen. Ja. Und so. Dauert 2 Jahre.
Mhm. Okay.
Und das ist eigentlich auch ein alter Traum von mir, eine Clown-Ausbildung zu machen. Mhm. Und jetzt, ja, mit 50, also dann bin ich ja schon. Nein, Moment, das erste Seminar ist vor meinem 50. Geburtstag. Starte ich und ja, bin einmal im Monat bin ich dann in Konstanz.
Spannend.
Ja, und mach die Clown-Ausbildung.
Ich finde bei dir so wahnsinnig spannend, wie viele verschiedene Hüte du dir aufsetzt.
Ja, das war, ich war immer schon neugierig. Ich war neugierig aufs Leben und auf die Welt und von der Vielfalt einfach auch, ja, das ist etwas, was sich bis heute fortsetzt, ja, also ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich Stopp mache, ja, so jetzt bist ein ausgereifter Mensch, nicht? Und jetzt brauchst nichts mehr, sondern ich glaube, das wird erst bei meinem Tod enden, ja. Ja, das stimmt. Also ich habe schon, von Massageausbildungen und Shiatsu und einmal Waldorf-Lehrerausbildung gemacht. Nicht? Und ja, einfach Reisen, immer wieder auch so spontane Sachen. So, ja, da könnte ich jetzt hin.
Aber also diese Ausbildung, wenn du es erzählst, es hat immer schon damit zu tun, auch Menschen etwas Gutes zu tun oder positiv für Menschen da zu sein.
Ja, ja.
Das ist schon eine Klammer, die da drüber ist.
Schon, ja. Das war also etwas zu tun, was jetzt meinen schieren Egoismus befriedigt, das war mir zu wenig. Ja, ich hab schon immer gehabt, was ist jetzt auch der Mehrwert für andere. Mhm. Ja, also wo kann ich dann einfach auch ein Multiplikator sein für andere? Was kann anderen eben auch gut tun, dadurch, dass ich mich selbst entwickle? Mhm. Ja, das war mir schon wichtig. Ne? Und man, vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich im Sozialbereich gelandet bin. Ich weiß es nicht, ja. Wird auch
schon naheliegend.
Ja, es ist naheliegend, ja. Also ich war Zivildiener, habe keine Ahnung gehabt, was ich will. Ja. Und dann bin ich halt im Sozialbereich hängen geblieben, wie so viele Männer. Ja.
Also ich bewundere, wenn Menschen im Sozialbereich arbeiten, weil das ja für einen selber schon noch eine Belastung ist, glaube ich. Und das, ich glaube, da muss man schon seine Persönlichkeit sehr im Griff haben, dass man nicht manchmal auch zerbricht an schweren Schicksalen oder schweren Geschichten.
Man muss auf jeden Fall lernen, die Dinge auch, die man erlebt mit Menschen, auch mit einer gewissen Distanz zu sehen. Ja? Ich sage jetzt einmal auch mit diesem professionellen Blick auch zu sehen. Ja? Menschen, die das nicht können, habe ich auch erlebt, ja? Kolleginnen und Kollegen, ja, die auch ins Burnout krasselt sind. Ne? Das ist natürlich immer, aber das ist, glaube ich, auch eine allgemeine Frage in jedem Beruf irgendwo auch. Ne? Aber du hast natürlich eine gewisse Verantwortung gegenüber ja, dem Leben von anderen Menschen. Mhm. Und da kannst du natürlich auch viel schief machen, klar. Sicher. Also auf eine Art und Weise, je nachdem mit wem du arbeitest, musst du dir auch immer selbst die Machtfrage stellen. Ja? Also irgendwie, was habe ich für eine Macht auch da drinnen? Ja? Also wenn du mit Kindern arbeitest, mit behinderten Menschen arbeitest, das sind einfach Wesen, die von dir abhängig sind irgendwo. Und du musst echt genau darauf hinschauen, dass du deine Verantwortung im Sinne der Freiheit dieser Menschen auch wirklich lebst. Und die Machtfrage ist der entscheidende. Ich meine, die Negativbeispiele haben wir ja gehabt mit den Heimen und so, ja. was da so ja. passiert ist. Ja. Und
passiert wahrscheinlich.
Und passiert, klar, sicher.
Ja, aber das ist eben das, was ich so schade finde, dass Menschen im Sozialbereich, dass das nicht so wirklich betrachtet wird, was die eigentlich leisten.
Ja, das merkt man vor allem beim Gehalt.
Ja,
also die Gehälter im Sozialbereich sind, ja, ich sage jetzt ein toller Sau. Ja, wirklich. Also das ist eigentlich eine Frechheit, nur das, was man wirklich leistet. Aber du kannst, wir sind heute, du produzierst ja in dem Sinn nichts. Aber was du tust, ist wirklich Menschen dorthin zu begleiten, dass sie wieder ein gutes Leben führen können. Und das ist natürlich, das kannst du dann so argumentieren, und das ist natürlich halt auch für die allgemeine gesellschaftliche Situation auch wichtig, dass man das tut.
Ja? Ich meine, ich hab 2015 mal sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert, und also ich habe dann schon aufhören müssen, weil ich gesehen habe, bin für mich selber da zu weit involviert. Ich habe dann irgendwie schon das Gefühl gehabt, ich kann jetzt Menschen auch schon nicht mehr richtig helfen, weil es schon zu viel ist. Und das habe ich bei vielen Leuten dort gesehen, die einfach so viel helfen wollten, wie sie konnten. Aber irgendwann war der Punkt, dass man sagen musste, hey, jetzt mach einen Schritt zurück. Du tust dir und anderen gerade nichts Gutes mehr.
Das ist auch total wichtig, diesen gesunden Egoismus zu entwickeln, zu sagen, hey, wann endet meine Leistungsfähigkeit? Mhm. Ja? Und was muss ich tun, damit es mir gut geht?
Und auch den anderen in dem Fall.
Zuerst einmal der Koch kocht einmal für sich selber, ne? Macht sich satt, und dann kann er für andere kochen. Ja, das meine ich mit diesem gesunden Egoismus. Ich muss einmal zuerst auf mich schauen, damit ich gut für andere da sein kann. Also da habe ich genug Menschen erlebt, die das nicht so gut konnten. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich immer vorgenommen. Da möchte ich nicht reinschlittern. Und mein Tun und mein Arbeiten auch wirklich als Profession, dafür werde ich bezahlt. Ich meine, nicht gut, aber das ist...
Ja. Also ich glaube, da muss man schon mal... Also ich bin mir sicher, dass man manchmal die Härte haben sagen muss, wenn ich da rausgehe, ist es ein Job und nicht meine Berufung.
Ja, das ist ein Job. Ja. Das ist ein Job, ja. Und gleichzeitig kann man sagen, also ich muss schon auch sagen, ich bin jetzt 28 Jahre, 29, bald 30 Jahre bin ich im Sozialbereich. Ja, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Mhm. Das ist das, was ich was ich kann. Ich hätte irgendwie hat sich das gut getroffen. Ja? Mhm. Ich und irgendein Pfeil aus der Zukunft, der mit Zogen und gesagt, ja, da passt eine.
Da bleibst du
da bleibst jetzt drinnen. Ja? Und das hat schon passt. Also ich weiß nicht, ob es irgendwas anderes gegeben hätte, was mich dann, wo ich gesagt hätte, da passe ich auch gut rein. Da passe ich rein. Also sonst war er die vielleicht, ich habe Skandinavistik eine Zeit lang studiert. Ne? Ich weiß nicht, ob ich so glücklich gewesen wäre als Archivar oder
Übersetzer
oder so. Das ist nicht das, was mich lebendig macht. Mhm. Ja. Das Sozialbereich ist das Dasein für andere. Das ist es. Ja.
Wir sind jetzt beim zweiten Teil angekommen, bei unserem Spiel Hätte Fahrradkette. Wir werden dich jetzt gleich mit zwei Szenarien konfrontieren und einfach, wie du darauf reagieren würdest. Du bist durch eine Verkettung von Umständen ins Zeugenschutzprogramm gekommen. Du hast dich bereits damit abgefunden und darfst dir eine komplett neue Backstory und eine vollkommen neue Geschichte geben. Welche wäre das und wie würdest du damit umgehen?
Cool.
Ja.
Ja.
Easy.
Ja. Ist es das? Nein, das darf ich jetzt. Nein, ich kann ja nicht auf der Bühne auftreten. Ja, dann erkennt man mich, wenn ich im Zeugenschutzprogramm.
Bei unserem Zeugenschutzprogramm kannst du alles machen.
Ja.
Ja, das machen wir alles möglich.
Na, dann glaube ich, dann würde ich Schauspieler irgendwo sein. Ja. Gut, dann muss ich mir Masken aufsetzen noch. Ja. Ne? Mhm. Mich verkleiden. Ja.
Ja, aber die Umstände, dann, das machen wir. Das ist kein
okay,
Problem.
Gut, ja. Also ich wär Schauspieler, würde vor allem in absurden Stücken, also Beckett oder Flann O'Brien oder sowas halt spielen. Mehr so die absurden Geschichten drinnen. Dario Fo ist auch sowas. Ja, sowohl auf der großen Bühne als auch als Straßenmusikant. Ja, so Commedia dell'arte. Mhm. So, ja, das würde ich gerne.
Und wo?
Machen. Europa, irgendwo. Ich würde herumziehen mit einem Zirkuswagen.
Im Mittelalter damals.
Ja, so, genau, ja, Zirkuswagen und am Abend dann am Lagerfeuer sitzen, ne, und dann vielleicht neue Ideen spinnen mit anderen, ja. Lieder singen, Stücke schreiben, ja. Sowas. Das hat was von Freiheit.
Auch, ja. Große Freiheit.
Ja, genau. Ja.
Welchen Namen würdest du dir aussuchen?
Gitto.
Weil?
Gitto. Ja, Gitto. Es fällt mir nur ein, weil Gitto ist man sagt im Buddhismus, der Dharma-Name. Ja, der heißt übersetzt ungehindertes Fließen. Mm-hmm. Ja, es ist japanisch eigentlich. Ja, es ist nicht spanisch. Ja, das klingt so.
Ja,
Ja, aber darum würde ich es ja nehmen, passt da zu einem Schauspieler irgendwo, Gitto.
Ja, das klingt.
Ja, Gitto. Nein, es ist japanisch. Also ungehindertes Fließen. Ja, das gefällt mir. Mhm. Ja, so, das passt halt einfach auch zu diesem Wagen, durch die Gegend ziehen. So.
Jetzt ändern wir die Geschichte ein bisschen ab.
Ja.
Du darfst dir deine Backstory nicht aussuchen, sondern du bekommst das vorgesetzt. Und zwar musst du als Versicherungsmakler in Amerika neu anfangen.
Oh. Puh. Ich meine, ich bin ja sehr, sehr offen. Ja. Aber das ist jetzt wirklich ich und Versicherung. Ist halt, also mit Versicherungen. Was würde ich jetzt verkaufen? Was für Versicherungen?
Ja, Haushaltsversicherungen.
Haushaltsversicherungen. Ja, ich werde Haushaltsversicherungen verkaufen, mit speziell aber für Kinderspielzeug.
Ja. Eine Nische.
Ja, da habe ich zumindest eine gewisse Motivation.
Wie wir das diskutiert haben, was man dir da so antun als neue Identität, habe ich vorgeschlagen, so Versicherungsmakler, Finanzberater. Ja. Und du hast dir angehört, nein, das könntest du aber auch. Du könntest du könntest genauso Versicherungen verkaufen mit Menschen.
Ja, nur das, was mein Konnex gleich ist, dass ich etwas verkaufen, eventuell was die nicht brauchen. Ja.
Also, musst du nicht.
Ich meine, es kommt immer auf die Versicherung an.
Du verkaufst in Zukunft Versicherungen für Kinderspielzeug.
Wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. Es war sehr spannend, sehr lange, aber ist mir jetzt nicht so lange vorgekommen. Also wir könnten locker noch zwei Stunden da sitzen.
Ja,
ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
Ja, total. Ich hab's echt genossen.
Sehr
schön. Bin ganz überrascht, wie viel ich reden kann.
Also, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ich glaube, das, was heute angesprochen worden ist, ja, wenn wir so über den Sozialbereich geredet haben und die niedrigen Gehälter, ja, nochmal anzusprechen, dass man einfach ein Bewusstsein dafür bekommt, ja, was es heißt, im Sozialbereich zu arbeiten, gleichzeitig die Menschen, die dort auch arbeiten, selbst aufgrund ihrer niedrigen Gehälter von Armut bedroht sind. Also viele im Sozialbereich machen sich jetzt schon Angst oder haben jetzt schon Ängste, was dann in der Pension ist. Mhm. Ja, werden sie mit der Pension durchkommen? Mhm. Es ist mir einfach ein Anliegen, so das als Anstoß zu geben, darüber nachzudenken. Ja. Einfach als Bewusstseinsarbeit, das anzusprechen.
Ja, ich finde, dass man sich bewusst machen muss, was Menschen im Sozialbereich für die Gesellschaft leisten. Und das vergisst man manchmal.
Das vergisst man manchmal und das war Anfang dieses Jahres wieder sehr evident. Es war leider durch andere Sachen übertüncht in der Politik. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, das war das erste Mal, dass das gestreikt worden ist. Ja? Okay. Es ist im Sozialbereich österreichweit gestreikt worden. Ich habe aber jetzt in den Medien eigentlich nicht viel Resonanz gesehen darauf. Es interessiert irgendwie nicht. Es interessiert nicht so, wie wenn jetzt, weiß nicht, ich sage jetzt einmal, die Metaller jetzt in ihre Verhandlungen gehen. Ja, ich meine, wichtig, ja, wenn die Metallerlöhne sind so wegweisend. Aber das wird natürlich wirklich mehr interessieren. Wenn jetzt österreichweit im Sozialbereich gestreikt wird, dann hat das ja eine kleine Überschrift einmal gehabt auf ORF.at oder im Standard, also eher so in Qualitätszeitschriften. Mhm. Ne? Aber sonst war nichts. Mhm. Wirklich nichts. Mhm. Da hat man sich dann, es war damals diese Sache mit dem Udula,
ja,
Niederösterreich und so, da haben sie alle auf über das Thema von Erwerbsarmut im Sozialbereich. Darüber ist nicht diskutiert worden. Es hat keine Diskussion gegeben im Fernsehen, im Radio, nirgends war was. Ja, es waren einfach nur kurze Überschriften und das war's. Und das hat mich geärgert. Das hat mich einfach auch geärgert. Ja.
Das verstehe ich total, zu Recht auch.
Welchen Wert misst man der Arbeit von Menschen, die im Sozialbereich tätig sind, bei? Das ist mein Anliegen, das anzusprechen.
Finde ich sehr gut, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Also meine höchste Bewunderung haben die Menschen im Sozialbereich und ich sehe auch, was sie tun für die Gesellschaft und was sie leisten, dass das herausragend ist. Ich glaube, wenn wir nicht anfangen, das auch zu wertschätzen in Form von Geld, dass wir ein gesellschaftliches Problem irgendwann kriegen werden. Und das muss man schon noch sehen.
Die allerletzte Frage.
Ja.
Das ist jetzt meine.
Ja.
Und du trinkst jetzt deinen Kaffee?
Also am liebsten trinke ich ihn schon mit Milch und Zucker.